Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Uns allen eine gesegnete Gemeinschaft wünschen mit unserem Herrn unter seinem Wort. Grüße darf ich auch ausrichten von Brunhilde. Wie immer, sie wäre gerne dabei. Sie vermisst die Gemeinschaft, aber sie hat sich leider erkältet. Und bei Brunhilde ist das ja immer ein bisschen tragisch, wenn sie sich erkältet hat. Auf jeden Fall lässt sie ganz herzlich grüßen. Bevor wir aber mit unserer Predigt beginnen, möchte ich euch Folgendes mitteilen. Und zwar, ich lese das jetzt mal einfach so ganz kurz vor, ist nur ein Satz. Guten Tag, Frau van Ackern. Gern übernehmen wir die vertraglich vereinbarten Kosten für Flüssigsauerstoff bis zum 31.07.2029. Ich denke, die meisten wissen, worum es geht. Und das war natürlich eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Und ja, ich möchte einfach noch mal dem Herrn dafür danken. Ja, Herr Jesus Christus, das war wirklich eine wunderbare Nachricht, die du uns da übermittelt hast. Und ich möchte dir so von Herzen danken für diese Liebe, für diese Güte, für diese Freundlichkeit, für diese Barmherzigkeit. Und du weißt, ja, welch schwere Last da auch vom Herzen von Brunhilde gefallen ist. Und ja, so stehen wir immer wieder staunend davor, Herr Jesus Christus, wie du Wunder geschehen lässt. Ja, wir haben auch so unsere Vorstellungen, aber du bist anders, du denkst anders, du handelst anders als wir, aber immer zum Besten. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Auch wenn wir erst meinen, das läuft nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Aber hier haben wir wieder einen Beweis, Herr, wie gütig und barmherzig und liebevoll du zu deinen Kindern bist. Und darüber gebe ich dir alle Ehre, allen Preis und allen Ruhm. Amen. Ja, kommen wir zum heutigen Predigttext. Es ist ja wunderschön, dass man in diesem Text wirklich, ja, erkennen darf, wie man in der von Jesus Christus geschenkten Freiheit, wie man wirklich da kontrastreich leben kann. Das würde man zunächst mal nicht vermuten aus diesem Text. Ist ja nicht unbedingt ein erfreulicher Text, wenn man ihn also da ganz durchliest und sich intensiv damit befasst. Aber das dürfen wir daraus erkennen und das dürfen wir lernen. War aber nur oder ist aber nur möglich, weil sich unser Herr Jesus Christus sehr stark an seinen Vater gebunden fühlte. Und dieses Wort gebunden, das wird in unserer Predigt noch eine Rolle spielen. Und deswegen müssen wir im Grunde genommen beide Szenen betrachten. Einmal die Szene mit Jesus Christus da im Verhör, da vor den hohen Priester. Und zum anderen natürlich auch die Szene des Petrus da im Innenhof des Palastes des hohen Priesters. Aber wir wollen zunächst mal auf den Text hören. Also es geht heute um Johannes 18. Um Johannes 18 und zwar um die Verse 12 bis 27. Da lesen wir Folgendes. Die römischen Soldaten unter der Führung ihres Offiziers und die Männer der Tempelwache, die von den Juden geschickt worden waren, nahmen Jesus nun fest. Sie fesselten ihn und brachten ihn als erstes zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiphas war es gewesen, der den Juden klargemacht hatte, dass es in ihrem Interesse sei, wenn ein Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Dieser andere Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes mitgehen. Petrus aber blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen Priesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Nein, antwortete Petrus, das bin ich nicht. Die Diener des hohen priesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Inzwischen befragte der hohe Priester Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus erklärte, ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Empört über diese Worte schlug ihn einer der Gerichtsdiener, die dabei waren, ins Gesicht und sagte, wie kannst du es wagen, dem hohen Priester so eine Antwort zu geben? Jesus entgegnete, wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes ist, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum schlägst du mich? Hannas ließ Jesus daraufhin gefesselt vor dem hohen Priester Kaiphas bringen. Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab, nein, ich bin es nicht. Und einer der Diener des hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Und wieder stritt Petrus ab, etwas mit Jesus zu tun zu haben. Im selben Augenblick krähte der Hahn. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr, nun zeig du dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, was ist das wirklich für ein kontrastreicher Bibelabschnitt, der uns hier im Johannesevangelium präsentiert wird? In keinem der übrigen drei Evangelien wird dieser Bericht so kontrastreich wiedergegeben wie eben hier gerade bei Johannes beziehungsweise durch Johannes. Nicht der Kontrast zwischen dem unglaublich souveränen Auftreten Jesu Christi im Verhör vor Hannas und hinterher später vor Kaiphas. Und wir hatten ja schon mal über die Souveränität Jesu gesprochen in Bezug auf seine Gefangennahme. Hier erleben wir das wieder. Also dieser Kontrast, nicht, zwischen dem souveränen Auftreten Jesu Christi im Verhör einerseits, und dem so kopflos und angstgesteuerten Verhalten des Petrus andererseits. Nicht einmal vor der Magd, dann ein zweites Mal vor den nicht genannten Anwesenden und dann drittens noch von einem Verwandten dieses Soldaten, dem Petrus da bei der Gefangennahme Jesu das Ohr abgeschlagen hatte. Was für ein kontrastreicher Bibeltext. Und deswegen müssen wir uns hier mit beiden Teilszenen befassen. Und zunächst mal mit dem Auftreten Jesu jetzt hier im Verhör vor dem hohen Priester. Und wir wissen, nach der Gefangennahme Jesu Christi lief das alles recht schnell ab. Sie schleppten ihn dann fort und führten ihn dann, und das lesen wir ja in diesen Versen 12 und 13 zuerst zu Hannas, nicht dem Schwiegervater des Kaiphas, nicht der in diesem Jahr also hohe Priester war. Und dann gibt's noch eine Zusatzinformation da in Vers 14. Da erfahren wir noch, dass Kaiphas eben derjenige war, der den Juden geraten hatte, dass es gut wäre, dass also ein Mann für ein Volk sterben würde. Nicht? Und das ist nochmal so ein Rückblick auf etwas, was vorher also berichtet worden ist. Aber wie gesagt, zunächst stellen wir also wirklich fest, Jesus ist jetzt in den Händen seiner Gegner, dort im Hause des Palastes des hohen Priesters. Und jetzt beginnt der erste Prozess. Und zwar das erste Verhör. Und zwar zunächst mal diese jüdische Gerichtsbarkeit mit dem Religionsprozess. Das erleben wir hier einmal mit Hannas, ist mehr oder weniger so ein Vorprozess, aber dann der eigentliche erste Hauptprozess hinterher bei Kaiphas. Und dann kommt daran schließlich ja noch ein zweiter Prozess an, ein zweites Verhör, nämlich vor der römischen Gerichtsbarkeit mit dem Zivilprozess. Aber das ist ein Thema einer anderen Predigt. Aber auch hier, und das hatten wir auch letztes Mal schon festgestellt, ist wunderbar wirklich zu erkennen, wie sich also die einzelnen Evangelisten auch in der Darstellung dieser Prozesse wirklich ergänzen. Nicht so liefert uns beispielsweise Johannes, der liefert uns ja nur diese Zusatzinformation, welche die drei anderen Evangelisten nicht haben, dass Jesus hier jetzt quasi vor dieser grauen Eminenz, vor diesem Hannas, da wirklich geführt wird. Und Hannas war jetzt jemand, der zu dieser Zeit kein Amt innehatte. Er amtierte von 6 nach Christus bis 15 nach Christus, aber er war ein äußerst geschickter Taktiker. Er hat nämlich wirklich seine ganze Familie geschickt, so in die verschiedensten Ämter lanciert. Allein fünf seiner Söhne waren irgendwann mal hohe Priester. Nicht, und dieser Kaiphas, nicht der, der zur Zeit da als hohe Priester amtiert, nicht, der war noch sein Schwiegersohn. Also nichts Neues unter der Sonne, was wir heute auch erleben. Nicht auf der obersten Ebene der Gesellschaftspolitik, nicht, ist das Gang und Gäbe, liebe Geschwister. Und wie gesagt, ich hatte es ja vorhin erwähnt, von diesem Prozessbeginn vor Hannas, nicht, gibt es nur einen einzigen Bericht und den liefert eben hier Johannes. Nicht, und das ist ja auch ein Phänomen. Das nutzt ja immer sofort die Bibelkritik aus. Nicht, die kommen dann an, seht, das schreibt nur Johannes, also kann das Ganze gar nicht wahr sein. Die anderen erwähnen es nicht, also kann es nicht wahr sein. Und wenn man natürlich so ein bisschen Kirchengeschichte betreibt und die alten Kirchenväter liest, dann machen sie schon deutlich, dass Johannes dafür bekannt war, dass er sein Evangelium als letzter geschrieben hat und dass er dann ganz gezielt die Angaben der anderen aufgenommen hat, ja, sie ergänzt hat und sie weiter ausgeführt hat, nicht? Wie gesagt, es ist wirklich mal hochinteressant, nicht, die Evangelien, die Evangelisten miteinander zu vergleichen in der Darstellung dieser Prozesse. Nicht, dass man so die verschiedenen Ereignisse, die da in diesen Prozessen abgelaufen sind, dass man sie mal als seine Ausgangsüberlegungen nimmt und dann schaut, nicht, welcher Evangelist hat an welcher Stelle was wozu gesagt. Also hochinteressant, das zu sehen, aber man sieht immer wieder, wie wunderbar die Evangelisten sich da ergänzen, in keiner Weise irgendwo Widersprüche, so wie es uns die Bibelkritik weismachen will. Aber zurück zu Hannas, nicht, zu diesem Prozessbeginn. Nicht, man nimmt an, dass er wahrscheinlich in demselben Palast wohnte wie sein Schwiegersohn. Es ist erstaunlich, dass das Ganze gut ging mit den beiden. Und dann, wie gesagt, kommt es ja zu diesem, ja, ich sagte vorhin schon mal, es ist mehr oder weniger so ein Vorprozess. Es ist ja noch nicht der Hauptprozess. Nun lesen wir in Vers 19, dass da steht, dass der hohe Priester inzwischen Jesus befragte. Und momentan, im ersten Augenblick, ist man ein bisschen irritiert. Nicht, wer ist jetzt eigentlich damit gemeint? Nicht der amtierende oder der frühere hohe Priester? Aber wenn wir dann ein paar Verse weiterschauen, in den Vers 24 hinein, da heißt es jetzt, und Hannas sandte den gebundenen Jesus zu dem hohen Priester Kaiphas. Damit wird es also klar, dass es also eben dieser Hannas gewesen ist. Ja, und Hannas, ja, er fragt sich jetzt ganz geschickt an Jesus Christus heran. Es ist interessant, sich das mal wirklich anzuschauen. Er befragt jetzt Jesus über seine Jünger und über seine Lehre aus. Und wie reagiert Jesus darauf? Er sagt dann in Vers 20 folgende: Ich habe immer frei und offen geredet vor aller Welt. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden immer wieder zusammenkommen. Ich habe nichts im Geheimen geredet. Nicht, was fragst du mich? Frage doch diejenigen, die mich gehört haben. Was steckt hinter dieser Antwort Jesu Christi? Nicht, und damit verweist er schlichtweg auf eine Rechtswidrigkeit, die sich in diesem Moment der Hannas zu Schulden hat kommen lassen. Denn nach jüdischem Recht durfte man nämlich einen Angeklagten nicht verurteilen aufgrund dessen, was er selbst gesagt hat. Das war nämlich eigentlich die Bedingung, sondern es mussten Zeugen her. Das war der entscheidende Punkt. Es mussten Zeugen her, Zeugen, die also, sag ich mal, genügend Indizien hervorbringen konnten, nicht damit es dann zu einer Verurteilung, damit das Ganze zu einer Verurteilung führt. Und deswegen sagt ja auch Jesus Christus weiter, wo sind die Zeugen? Nicht, wo sind sie? Und damit macht er dem Hannas klar und sagt, Hannas, was du da tust, das ist völlig rechtswidrig. Es ist völlig rechtswidrig, dass du jetzt versuchst, mich jetzt in irgendwelche Selbstbezichtigung zu verstricken, das ist eben nicht nach jüdischem Recht, sondern frage bitte die Zeugen. Frage bitte die Zeugen. Nicht nur ein Helfer, nicht ein Helfer dieses Hannas, der war über dieses Auftreten dermaßen erbost, dass er Jesus Christus ins Gesicht schlägt. Nicht eine Form der Entehrung. Aber wir sehen jetzt hier wieder in dieser ganzen Szene immer wieder diese Besonnenheit unseres Herrn, nicht diese Überlegenheit unseres Herrn, diese Souveränität unseres Herrn. Nicht, dass er wirklich alles im Blick hat, dass er die Übersicht behält, dass er auch bestens Bescheid weiß über die Gesetzgebung. All das sehen wir hier nicht. Und auch wie er jetzt hier auf diese Ohrfeige reagiert. Nicht, dass er eben sagt, ja, wenn ich falsch geredet habe, bitteschön, dann beweise es mir. Wenn ich aber richtig geredet habe, warum schlägst du mich? Also in dieser ganzen aufgeheizten, in dieser ganzen angespannten Situation behält Jesus Christus wirklich ja die Ruhe, die Übersicht, er ist besonnen, ja, es ist immer wieder faszinierend zu sehen. Nur an dieser Stelle fragen wir natürlich, warum überhaupt dieser Vorprozess? Es war ja noch nicht der erste Hauptprozess. Warum überhaupt dieser Vorprozess? Oder wie wir heute sagen, so eine Untersuchung auf halboffizieller Ebene. Warum das Ganze? Nicht, warum schleppen Sie dahin? Was hatte der Hannas überhaupt noch zu sagen? Der hatte überhaupt kein Amt mehr inne. Das war ja der Kaiphas, sein Schwiegersohn. Die Bibel macht darüber keine Aussage. Wir können also nur vermuten, dass sie hofften, nicht, dass sie schon auf dieser halboffiziellen Ebene etwas herausbekommen. Nicht, sie hofften vielleicht, dass sie Jesus schon auf dieser Ebene dazu provozieren können, etwas zu sagen, nicht was ihn schwer belastet und was sie dann in dem ersten Prozess wirklich gegen ihn verwenden könnten. Und vielleicht haben sie auch diese Zeit genutzt, nicht, oder wollten diese Zeit verwenden, damit die anderen Mitglieder des Hohen Rates sich schon mal versammeln konnten, nicht schon mal ihre Fragen sich überlegen konnten, schon mal ihre Vorgehensweise überlegen konnten. Das können alles Gründe gewesen sein, warum also dieser Vorprozess. Nicht? Und es ist schon interessant zu sehen, nicht wie sie da wirklich in dieser Nacht von Gründonnerstag bis Karfreitag, wie sie da vorgegangen sind, wie rasend schnell das alles gegangen ist mit Jesus Christus. Nicht, wir haben das sicherlich alles noch im Kopf, nicht am frühen Abend des Donnerstag, nicht war das Passamal, nicht einige Zeit später verließ Judas den Jüngerkreis und dann geht es los, dann zwischen 21 und 24 Uhr, also die zweite Nachtwache ist das bekanntlich. Nicht, da geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und wird dort verhaftet. Und dann in der dritten Nachtwache, also von 0 bis 3 Uhr, geschehen dann diese Dinge. Einmal das Verhör durch Hannas, dann diese Verleugnung des Petrus und dann der eigentliche Hauptprozess vor dem Kaiphas, vor seinem Schwiegersohn. Aber wir sehen, in dieser halboffiziellen Untersuchung kommen sie im Grunde genommen keinen Schritt weiter. Sie gewinnen im Grunde genommen keine neuen Erkenntnisse. Und deshalb wird er gefesselt, wird er gebunden, wird er dann zu dem amtierenden hohen Priester Kaiphas geführt. So, und hier, sehr geht's auch interessant, hier bricht Johannes ab. Wir erfahren jetzt nichts weiter, was da abgelaufen ist. Und wir sagten ja vorhin, wunderbar, wie die Evangelisten sich ergänzen. Jetzt muss man nämlich einen Schwenk machen hinüber zu den anderen. Und da ganz besonders zu dem Evangelisten Matthäus. Der schildert nämlich jetzt diese Szene vor dem Kaiphas sehr ausführlich. Und zwar, man kann das heute Nachmittag mal durchlesen, Matthäus 26 sind besonders diese Verse 57 bis 68. Da werden also diese Einzelheiten des Prozesses sehr, sehr, sehr genau geschildert. Und man erkennt, dass der gesamte Prozess ein Unrechtsprozess gewesen ist in vielerlei Hinsicht. In vielerlei Hinsicht. Nicht einmal die Sitzung fand zu einer Tageszeit statt, in dem nach damaligem Recht Kapitalverbrechen überhaupt nicht behandelt werden durften, nämlich nachts. Dann die Sitzung fand an einem Ort statt, nicht der überhaupt nicht dafür vorgesehen war, im Palast des Hohen Priesters, sondern eigentlich vorgesehen in irgendeinem Bezirk des Tempels. Wenn wir Matthäus da genau durchlesen, dann stellen wir weiter fest, die Zeugen waren korrupt. Nicht der Chef des Hohen Rates oder der Präsident oder wie man ihn nennt, nicht war parteiisch, nicht und das ganze Urteil inhaltlich total haltlos. Und wie die Haftbedingungen gewesen sind, darüber wollen wir erstmal gar nicht sprechen. Also es war wirklich in mehrfacher Hinsicht, war es wirklich ein Unrechtsprozess. Und nachdem man also nun gemerkt hat, dass man mit den falschen Zeugen nicht weiterkommt, nicht versucht jetzt der hohe Priester Kaiphas, versucht jetzt quasi Jesus zu einer Selbstaussage zu zwingen, indem er ihn also frei herausfragt, ich beschwöre dich, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Nicht? Und Jesus gibt in diesem Moment, ja, man möchte fast sagen, eine eidesstattliche Erklärung ab, indem er sagt, ja, du sagst es. Und das war damals eine verwertbare Aussage, die man vor Gericht verwenden konnte, wenn man das eben so sagte, nicht du sagst es. Nicht? Und dann wissen wir, dass Jesus dann noch weiter sagte, ihr werdet dann den Menschensohn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Nicht? Und damit macht Jesus also wirklich deutlich, dass er der endzeitliche Richter ist und dass er die Autorität und die Vollmacht dessen besitzt, der das letzte göttliche Wort über das Leben eines Menschen spricht. Und damit war die Sache für den Hohen Rat auch klar. Nicht der Tatbestand, wie Sie meinen, der Gotteslästerung war gegeben und Jesus Christus hatte quasi selbst sein Urteil gesprochen. So. Jetzt könnten wir natürlich auf diese zweite Szene kommen, nicht Petrus da im Innenhof dieses hohenpriesterlichen Palastes, aber ich möchte noch, was die erste Szene anbetrifft, möchte ich noch auf einen wichtigen Punkt eingehen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass in diesem Text zweimal vom Gebundensein die Rede ist. Nicht zweimal wird gesagt, dass Jesus gebunden und gefesselt dorthin oder dorthin geführt wird. Und das hat sicherlich seine Bedeutung, hat sicherlich eine enorme symbolische Aussagekraft, liebe Geschwister. Sagen wir mal so, würde Jesus heute unter seinen Geschöpfen sein, sie würden ihn sicherlich in ihrer Feindschaft gegen Gott genauso behandeln. Nicht, sie würden ihn verspotten, sie würden ihn verfolgen, sie würden ihn foltern und sie würden ihn letztendlich wieder töten. Nicht, und das sehen wir ja in der ganzen Welt heute. Nicht, wie Kriminelle und Übeltäter ja, in gewisser Weise tolerant behandelt werden, indem man tolerant mit ihnen umgeht. Ja, wie damals bei Barabbas, nicht? Da haben wir das ja auch erlebt. Nicht? Aber den einen Unschuldigen, den Sohn Gottes, nicht, davon gehe ich aus, würde auch unsere angeblich tolerante und humanistische Gesellschaft wirklich foltern und umbringen und letztendlich töten, obwohl unsere Gesellschaft ja so gegen Todesstrafe ist, liebe Geschwister. So, nun können aber die Menschen heutzutage Christus in der Weise natürlich nicht mehr binden, fesseln, foltern, töten. In der Weise natürlich sicherlich nicht mehr. Denn wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dann kommt er eben nicht mehr als Kind in der Krippe, als derjenige, mit dem man das alles gemacht hat, sondern er kommt, wie wir vorhin schon gehört haben, als der endzeitliche Richter, als der König aller Könige, als der Herr aller Herren. Und somit vollzieht sich das Binden und das Fesseln wollen Jesus Christus heute eben auf eine ganz andere Art und Weise. Und Menschen versuchen natürlich heute, Jesus Christus im übertragenen Sinne, jetzt immer wieder verstanden, im übertragenen Sinne zu binden, zu fesseln, ja, zum Beispiel, indem sie die Botschaft versuchen zu unterdrücken. Nicht? Und das erleben wir ja auch in manchen Ländern auf dieser Welt. Nun ist das in unserem Land nicht so oder noch nicht so. Wie sich's entwickelt, wissen wir nicht. Aber auch hier, was unsere Gesellschaft anbetrifft, was unser Volk, was unser Land anbetrifft, nicht auch wir versuchen, Christus in der Weise zu binden und zu fesseln? Ja, indem wir das Evangelium, indem wir die Botschaft nicht inhaltlich entleeren, indem wir die Botschaft inhaltlich verdrehen. Und das kann ja auf vielerlei Art und Weise geschehen. Nicht, dass man zum Beispiel sagt, der Mensch ist im Grunde genommen kein Sünder. Im Kern eigentlich ganz gut. Und wenn etwas Böses aus ihm herauskommt, naja, dann ist halt die Umwelt schuld. Die müssen wir so ein bisschen ändern. Aber der Mensch im Grunde genommen nicht. Und so wird das dann auch von den Kanzeln gepredigt. Den Kanzeln, was die Kirche anbetrifft, das überrascht uns nicht. Aber man merkt es auch mehr und mehr in den evangelikalen Kreisen, liebe Geschwister. Das ist ja das Erschütternde. Nicht? Und was bedeutet letztendlich so eine Botschaft, wenn ich die verkündige? Nicht, dann sage ich quasi damit, Jesus Christus, du brauchst eigentlich gar nicht zu sterben. Nicht dein Tod am Kreuz, ja, das war ein Märtyrertod. Nicht wie in viele Tausende in dieser Welt, was weiß ich, um einer politischen oder um einer sozialen Sache gestorben sind. Aber da müssen wir jetzt wirklich auch vorsichtig sein. Auch die Gemeinde Jesu Christi steht in der Gefahr, den Herrn Jesus Christus im übertragenen Sinne wirklich binden und fesseln zu wollen, liebe Geschwister. Nicht allein schon durch einen Mix nicht von christlich-humanistischem Gedankengut, das sich immer mehr in den Gemeinden auch durchsetzt und breit macht, liebe Geschwister. Da müssen wir also ganz gewaltig aufpassen. Und plötzlich wird alles unklar, plötzlich wird alles verschwommen und am Ende steht die Botschaft des Herrn Jesus Christus überhaupt nicht mehr in der Mitte. Man merkt es gar nicht mehr. Nicht, was hat Petrus gesagt in 1. Korinther 2, Vers 2? Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, nichts zu predigen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Nicht, und Jesus Christus hatte zuvor im Matthäus-Evangelium gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht eines meiner Worte. Und die Gemeinde, nicht, die kann auch Jesus Christus dadurch binden, ja, dass sie, wie soll ich das mal sagen, dass sie ihren Missionsdienst vernachlässigt. Nicht dieser, dass sie nicht mehr diesen Missionseifer zeigt, nicht, dass sie mehr und mehr ihren Missionsgeist verliert, das ist auch eine Gefahr. Nicht? Und jeder Einzelne in der Gemeinde muss wirklich darauf achten, dass er seinen Herrn nicht durch Ich-Bezogenheit, also durch Selbstbezogenheit, durch Lieblosigkeit, durch mangelnde Heiligung und so weiter nicht in Anführungsstrichen bindet. Da muss er also gewaltig aufpassen. Aber auf der anderen Seite, liebe Geschwister, gerade die Gebundenheit Jesu Christi an seinen Vater, nicht, das ist letztendlich unsere Freiheit, liebe Geschwister. Das ist unsere Freiheit. Nochmal Korinther, 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nicht, er hat uns also gerecht gesprochen. Nicht, der Kriegszustand ist beendet, der Zorn Gottes liegt nicht mehr über unserem Leben, aber es war eben nur möglich durch diese Gebundenheit Jesu Christi an seinen Vater mit allem, was daraus folgte, für uns Menschen, mit allem, was daraus folgte. Nicht, und ich denke, jeder Einzelne von uns steht wirklich vor dem Herrn und sagt, ich danke dir, dass du dich in der Weise wirklich an deinen Vater gebunden hast und dass du dich von den Menschen hast erniedrigen, entehren lassen und so weiter. Und deine Gefangenschaft, Herr Jesus Christus, das ist meine Freiheit. Und dein Tod, das ist mein Leben. Nicht, und deine Finsternis, die du am Kreuz erlebt hast, dadurch, dass der Vater all seinen Zorn auf dich geworfen hat, die Stunde der Verlassenheit da am Kreuz von deinem Vater, nicht, das ist mein Licht und das ist meine Hoffnung. Herr, ich danke dir dafür. Nicht, und dieser Austausch, nicht Jesus gebunden, nicht, und wir frei, nicht, das sieht man ja auch später, nicht, am Beispiel, nicht dieses Barabbas. Nicht, der Schuldige wird frei und der Unschuldige stirbt. Ob der Schuldige geistlich gesehen diese Chance genutzt hat, gut, das wissen wir nicht, wie sein Leben ausgegangen ist. Und deswegen, nicht sollen wir auch jetzt in dieser von Christus geschenkten Freiheit durch seine Bindung an seinen Vater, sollen wir auch jetzt wirklich frei leben. Martin Luther hat das mal so ausgedrückt, Christus hat uns zum Gehorsam befreit. Nicht, wir sind jetzt befreit von Menschenfurcht, wir sind befreit, nicht Jesus Christus wirklich also auch zu bekennen, liebe Geschwister. Lass uns frei sein, wo immer auch wir sind. Wir sind jetzt von Neuem geboren, wir sind frei. Und in 1. Mose 4, Vers 7 heißt es, du aber herrsche über die Sünde. So, und diese Gebundenheit Jesu Christi an seinen Vater, die uns diese Freiheit jetzt schenkt, kontrastreich jetzt wirklich leben zu können, das lernen zu dürfen, liebe Geschwister. Aber diese Gebundenheit Jesu Christi an seinen Vater, die soll uns jetzt anspornen, dass wir uns auch binden an den Herrn Jesus Christus, an unseren Herrn, dass wir uns binden lassen im übertragenen Sinne für unseren Herrn Jesus Christus. Ich muss sagen, und ich hoffe, dass das alle hier sagen können, die verheiratet sind. Nicht, ich freue mich, dass ich eine liebe Frau habe, an die ich mich gebunden fühle. Ich weiß, dass diese Gebundenheit endet, wenn einer der Ehepartner stirbt, von dieser Erde abtritt. Aber es gibt eine Gebundenheit Jesu Christi bis in alle Ewigkeit hinein. Und das wünsche ich uns von Herzen, diese Gebundenheit an unseren Herrn Jesus Christus, bis in alle Ewigkeit hinein. Wie sagt es der Herr so schön beim Propheten Hosea? Dieser Satz gefällt mir so wunderbar. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich für dich verloben für alle Ewigkeit. Mit dir verloben für alle Ewigkeit. So sagt es. Ja, liebe Geschwister, und wenn wir uns so einige Beispiele mal aus der Bibel ansehen, dann spüren wir etwas von dieser Gebundenheit von Menschen an den Herrn Jesus Christus. Nicht? Petrus und Johannes, als sie vor dem Hohen Rat standen, wir haben ja vorhin diesen Abschnitt haben wir ja haben wir ja gehört, nicht? Sie sagten ja, wir können es nicht lassen. Wir können es nicht lassen, von dem zu predigen, was wir gehört und was wir gesehen haben. Und da spürt man wirklich, was von diesem Gebundensein an den Herrn Jesus Christus. Oder nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Alten Testament. Nicht, wir kennen das Drama um den Propheten Jeremia. Nicht, was hat er in seinem Verkündigungsdienst nicht an Anfeindungen, an Widersprüchen, an Verfolgungen erlebt, dass er wirklich am Ende war und aufgeben wollte und nicht mehr predigen wollte. Und dann sagt er in Jeremia 20, Vers 9, als ich nicht mehr predigen wollte im Namen des Herrn, ward es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Und die Konsequenz, er predigte weiter. Nun ist es ja so, wir sind nicht in der Lage, das Gebundensein an unseren Herrn Jesus Christus aufrecht zu erhalten. Auch das muss der Herr machen. Und da gibt er uns, ja, Psalm 139 sagt das ja so wunderbar. Du kannst laufen, wohin du willst, bis ans äußerste Meer, bis in das helle Licht der Sonne, nicht bis in die finsterste Dunkelheit, die du dir vorstellen kannst. Wohin du auch gehst, meine Hand ist immer da. So ist unser Herr. So ist unser Gott, liebe Geschwister. Und so sind wir wirklich gebunden an unseren Herr Jesus Christus und schenkt uns damit eine Freiheit, ja, eine Freiheit, die uns nur der Herr Jesus Christus wirklich schenken kann. Paulus sagt mal auch im 1. Korintherbrief 9, Vers 16, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Ich muss es tun. Und im Urtext, so habe ich mir sagen lassen, steht sogar, ein Zwang liegt auf mir. Ein Zwang liegt auf mir. Und damit will der Apostel Paulus sagen, liebe Gemeinde, ich stehe unter einer Verpflichtung. Mein Gewissen ist gebunden. Und genau das ist es auch, was Martin Luther sagte auf dem Reichstag zu Worm. Hier stehe ich und kann nicht anders. Hier stehe ich und kann nicht anders. Und liebe Geschwister, nichts anderes wirklich, nichts soll uns vom Herrn wirklich abhalten. Keine Anfechtung, keine Not, kein Reichtum, keine Armut, keine Entniedrigung, keine Entehrung, was weiß ich, keine Krankheit, kein Alter, das müssen wir lernen. Nicht die Schmach Jesu Christi muss uns mehr bedeuten als die Schätze Ägyptens. Und der Apostel Paulus sagte in Apostelgeschichte 20, Vers 22, durch den Geist bin ich gebunden. Und jetzt fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mich dort erwartet. Durch den Geist bin ich gebunden an meinen Herrn, fahre nach Jerusalem und weiß nicht, was mich dort erwartet. Diesen Punkt wollte ich noch anführen. So, jetzt kommen wir zu dem Petrus. Jetzt kommen wir wirklich zu dem Petrus. Das wird ja immer so dazwischen geschoben, nicht? Das ist ja nicht so eine durchgehende Geschichte, nicht? Wie man das sonst so erlebt, nicht? Sondern es kommt ja immer dazwischen, kommt wieder der Petrus. Nun muss man bei Petrus ja sagen, zwischen großem Mut und kläglichem Versagen ist die Distanz manchmal nicht sehr groß. Und das erleben wir ja gerade hier an dem Petrus. Und dafür ist er ja ein besonderes Beispiel. Er ist auch ein besonderes Beispiel, was wir heute so mit Aktionismus kennen. Petrus will ja immer was tun, will immer Situationen verändern, will sie nie so hinnehmen, wie sie sind. Nicht? Und erinnern wir uns nochmal an die Szene da im Garten Gethsemane, die Gefangennahme Jesu Christi. Nicht, da haben wir ja auch drüber gesprochen, letzte Mal, vor einigen Sonntagen. Nicht, da würden wir ja auch sagen, gut so, Petrus. Wenigstens einer, der sich da mal auf die Seite Jesu Christi stellt, der das nicht alles so kampflos hinnimmt, dass der Herr so auf diese Art und Weise einkassiert und da verhaftet wird und das Ganze noch in einer Nacht- und Nebelaktion, nicht, die wirklich das Licht scheut. Nicht, das würde man ja jetzt zunächst mal sagen. Nicht, wie auch immer hier bei Petrus erleben wir Aktion. Nicht? Und wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, der Petrus riskiert ja auch was. Nicht? Wenn ich zum Schwert greife, dann laufe ich Gefahr, dass ich mit Gegenwehr rechnen muss. Ganz klar. Nicht? Also er war wirklich mutig. Ja, und man spürt so ein bisschen von diesem Petrus, nicht, zu dem Jesus Christus ihn ja geadelt hat. Nicht? Man spürt so ein ganz klein bisschen davon. Aber Jesus Christus, das wissen wir, sieht das zunächst mal ganz anders. Nicht, anstatt seinen Mut zu würdigen, nicht, fährt er ihm sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes da in die Parade rein und weist sein Verhalten zurück. Und wir wissen ja wieder, wie das alles gelaufen ist. Auf jeden Fall macht Jesus Christus hier klar, dass für ihn keine Gewalt ausgeübt werden soll. Nicht, das ist das, was wir heute so auf Neudeutsch so ein absolutes No-Go nennen, nicht? So wird das ja heute gesagt, ja. Und die Frage nach der Legitimität und nach der Notwendigkeit des Einsatzes von Gewalt ist ja ein äußerst heißes Eisen. Nicht einfach Antworten darauf zu gehen, natürlich äußerst schwierig. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann wissen wir ganz genau, dass die Kreuzzüge nicht, dass die zu den dunkelsten Kapiteln der Kirchengeschichte gehörten. Und vor vielen, vielen Jahren war das, da trat in bestimmten evangelikalen Kreisen eine Organisation mit dem Label Campus Crusade for Christ, was so übersetzt heißt Kreuzzug für Jesus Christus auf dem Campus. Und mit diesem Label wurden also vornehmlich natürlich Studenten angesprochen. Ja? Das nur mal so als Nebenbemerkung. Aber nun ist es ja nicht so, liebe Geschwister, dass Jesus Christus keine Erwartungen an seine Jünger gehabt hätte und damit auch an den Petrus. Nicht, wenn wir nochmal an die Szene im Garten Gethsemane denken, wo er natürlich einen intensiven Kampf, Gebetskampf mit seinem Vater geführt hatte. Da hatte er ja einen Wunsch an seine Jünger, unter anderem auch an Petrus. Wacht und betet mit mir. Nicht, und wir wissen, dass sie eingeschlafen sind. Dreimal musste er sie quasi so ermahnen. Und es gibt ja so in unserem Sprachgebrauch, gibt es ja so eine Redewendung, die besagt, wer dreimal an derselben Stelle versagt, für den stehen die Chancen schlecht, dass er es beim vierten Mal richtig machen wird. Es gibt so eine Redewendung, liebe Geschwister. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der Szene mit dem Petrus da im Innenhof des Hohen Priesters. Nicht, und zunächst mal muss man auch hier anerkennen, dass der Petrus offensichtlich nicht aus lauter Panik nicht da abgehauen ist, als Jesus Christus gefangen genommen wurde und da in den Palast geschleppt wurde. Denn wir lesen ja, dass er gemeinsam mit einem anderen nicht näher genannten Jünger, und wir wissen ja, welcher Jünger das gewesen ist, nicht, dass er also Jesus folgte da an den Ort nicht des ersten Verhörs. Petrus war also ganz nah dran am Geschehen von Jesus Christus. Aber jetzt kommt es, jetzt gerät er ins Blickfeld. Jetzt gerät der Petrus ins Blickfeld. Und da ist plötzlich nichts mehr da von seinem früheren Mut. Nicht, als er sogar sein Leben lassen wollte für Jesus Christus und das Schwert zog. Nicht, und ganz im Gegenteil, er knickt zunächst mal ein vor einer Magd. Nicht, und dann vor diesen namentlich nicht näher genannten Anwesenden. Und das dritte Mal natürlich hier vor diesem Verwandten des Soldaten, dem er da bei der Gefangennahme Jesu das Ohr abgeschlagen hat. Nicht, also sein gesamter Mut ist auf einmal weg. Nicht, und der Hahn kräht. Ich weiß nicht, wie oft in unserem Leben im Bild gesprochen der Hahn schon gekräht hat bei uns. Ist auch mal so eine Frage. Nicht, das Johannesevangelium schweigt sich natürlich jetzt hier aus. Nicht, wie hat der Petrus nicht auf dieses Krähen des Hahnes reagiert? In den anderen Evangelien lesen wir, dass er hinausging und weinte bitterlich. Aber Johannes lässt diese Szene in ihrer ganzen Härte, lässt er wirklich da stehen, nicht? Und kurz zuvor, nicht, hatte Petrus wirklich noch sein Leben für Jesus Christus lassen wollen, nicht? Und jetzt auf einmal, nicht, verlässt ihn wirklich der Mut. Jetzt knickt er auf einmal ein. Und jetzt ist es ja nicht so, dass es jetzt so mit der Verleugnung weitergeht, nicht? Jetzt haben wir die erste und jetzt kommt sofort die zweite und sofort die dritte. Nicht, jetzt wird hier etwas eingeschoben. Nicht, und das überliest man schnell, oder man meint, es ist vollkommen nebensächlich. Aber es ist erstaunlich, dass auch das eine Symbolkraft hat. Nicht, da heißt es ja in Vers 18, die Diener des hohen priesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Nicht, also von der Sache her scheint das irgendwie nebensächlich zu sein. Kann gleich zu den nächsten Versen übergehen. Aber wie gesagt, ich denke, dass hier schon eine Symbolkraft verborgen ist. Es ist kalt, die Leute suchen Wärme, klar, nachvollziehbar, verständlich, nicht? Und nun gesellt sich Petrus zu ihnen und macht also es ebenso. Nicht? Das heißt doch hier, er hält im übertragenen Sinne, hält er die Kälte, hält er die unangenehmen Temperaturen, hält er nicht aus, die ihm drohen würde, wenn er jetzt den Mut hätte, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Das steckt wirklich dahinter. Er sucht die Wärme, er sucht die Gemütlichkeit, er sucht den Ort, wo sich viele Menschen versammeln. Man kann es nachvollziehen. Aber das Erschreckende ist, liebe Geschwister, aber eben nur zu haben, nicht um den Preis der Verleugnung. Das ist das Erschreckende. Nur zu haben um den Preis der Verleugnung. Und so müssen wir sehen, liebe Geschwister, in Petrus werden wir ein um das andere Mal mit uns selbst konfrontiert. Einmal mit unserem guten Willen, den wir sicherlich alle haben, aber, liebe Geschwister, eben auch mit unserer Schwäche. Wenn es hart auf hart kommt, wenn den Worten also wirklich Taten folgen sollen und wenn es Taten sind, die uns etwas kosten, liebe Geschwister, die uns etwas kosten. Nicht das Aushalten und von Kälte, von unangenehmen Temperaturen im übertragenen Sinne. Ja, nicht, dass wir uns zum Beispiel, dass wir ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus und seinem Wort ablegen. Egal in welcher Situation wir uns befinden, egal mit wem wir da gerade zusammen sind. Nicht, oder dass wir eine klare Absage an den Zeitgeist mit all den unbiblischen Auswüchsen, die wir alle zu Genüge kennen, liebe Geschwister. Warum wir jetzt heute gar nicht drauf einzugehen, die kennen wir alle. Nicht, und so finden wir noch weitere Beispiele, liebe Geschwister. Nicht, und so hält uns eben Jesus Christus, ja, das tut er. Er hält uns wirklich in der Gestalt des Petrus, hält er uns den Spiegel vor und das entlarvt uns. Nicht, das entlarvt uns. Nicht, wie oft hat schon bei uns auch der Hahn gekräht, wenn wir ehrlich sind, wenn wir auf unser Leben schauen. Wie oft hat auch da schon der Hahn gekräht, liebe Geschwister. Nicht, und wir müssen uns fragen, inwieweit ähneln wir dem Petrus? Inwieweit ähneln wir dem Petrus? Sind wir eher bereit, das Schwert zu erheben, als treu und fest im Bekenntnis zu Jesus Christus zu bleiben? Nicht liegt es uns näher, so die einfachen Lösungen, nicht als das Abwägen, liebe Geschwister, als wirklich dieser verlässliche Einsatz für unseren Herrn Jesus Christus? Machen wir lieber große Worte, nicht als das weniger spektakuläre, ja, ich sag's mal, das weniger spektakuläre, dafür das konsequente, aber nachhaltige Reden und Handeln im Sinne von Jesus Christus. Ähneln wir vielleicht dem Petrus nicht auch darin, dass wir zunächst mal vor lauter Euphorie, dass wir die Latte ziemlich weit hochlegen, nicht, und dann jedoch, wenn die Tücken des Alltages kommen, wenn die Anfechtungen kommen, wenn die Enttäuschungen des Alltags kommen, liebe Geschwister, dass wir dann einknicken, nicht, und dass wir dann plötzlich unseren geistlichen Vorsätzen nicht mehr gerecht werden, nicht? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und gleichwohl liegt auch in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Szene indirekt verborgen, auch der Trost, auch die Ermutigung, liebe Geschwister, das dürfen wir nämlich auch sehen. Ungeachtet der Kritik, die Jesus Christus an Petrus immer wieder gerichtet hat, nicht, ja, sogar ungeachtet, sogar der Tatsache, dass Jesus ihn, ja, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, ihn mal so mit Satan und Ärgernis angeredet hat, wir kennen diese Szene, liebe Geschwister, nicht, entzieht sich Jesus ihm aber nicht. Was er ihm damals gesagt hat, das gilt. Wir wissen das. Matthäus 16 steht das drin, nicht? Du bist der Fels und auf dem Fels werde ich meine Gemeinde bauen und ich übergebe dir den Schlüssel des Himmels und was du hier bindest, ist auch oben gebunden. Was du hier löst, wird auch oben gelöst sein. Wir kennen diese Aussagen Jesus Christus. Das bleibt bestehen. Ja, sogar ungeachtet dessen, dass Jesus Christus ja zu Petrus gesagt hat, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Kannst du mir jetzt nicht folgen, aber dann fügt er eben eher hinzu, aber du wirst später mir folgen. Und wir kennen ja die Szene nach der Auferstehung am See Genezareth. Wir kennen diese Szene mit diesen dreimaligen Fragen, hast du mich lieb? Nicht über, worüber ja auch noch gepredigt wird, liebe Geschwister. Nicht, also das müssen wir sehen. Jesus Christus blickt schon scharf und streng auf seine Jünger und damit hier auch auf seinen Petrus. Aber wir dürfen auch sehen, er blickt auch darüber hinaus. Und das erleben wir gerade auch bei dem Petrus. Nicht Jesus weiß, dass auch für den Petrus der Tag kommen wird, in dem er sein Versagen hinter sich lässt. Nicht, an dem er sich wirklich ungeteilt zu Jesus Christus hält. Und wir kennen ja sein weiteres Leben. Nicht, das heißt natürlich jetzt nicht, dass damals für den Petrus und auch natürlich für uns, dass wir uns dann natürlich zurücklehnen können, so nach dem Motto, Ende gut, alles gut. Schließlich hat es ja Jesus Christus so gesagt, damals zu dem Petrus, und wir haben auch die Verheißung, nicht, das heißt es nicht. Und an dem Leben von dem Petrus, nicht, da sehen wir ja wirklich, nicht, dass er mit Leib und Seele für Jesus eingestanden ist. und dass er eines Tages wirklich das getan hat, wozu er jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage war, liebe Geschwister. Nicht? Und das ist eben unser Herr Jesus Christus. Nicht Jesus Christus, hat ihn also mit diesem Versagen nicht abgeschrieben. Er hat ihn nicht ein für alle Male darauf festgenagelt, sondern er hat ihm Raum eröffnet, wo er sich später auch wirklich bewähren konnte, liebe Geschwister. Nicht? Und das, ja gut, das erspart ihm jetzt natürlich die Enttäuschung und die Verzweiflung über sich selbst natürlich nicht. Aber es lässt ihn hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und das gilt sowohl für dich als auch für mich, liebe Geschwister. Amen.